In den meisten Kirchen wird heute Palmsonntag gefeiert und ich möchte auch den konkreten Text zum Palmsonntag dazu lesen, und zwar in Lukas Kapitel 19, Lukas 19, die Verse 29 bis 45. Lukas 19, Vers 29 bis 45. Und es geschah, als Jesus in der Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Erde in der Höhe, Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben. Jesus zieht als König in die Königsstadt Jerusalem hinein. Und wenn ich den Text so lese, dann bemerke ich, dass drei Gefühlsausdrücke diesen Text stark bestimmen. Da lesen wir von Freude, dann lesen wir von Trauer und wir lesen von einem Eifer. Und das auffälligste Merkmal ist wahrscheinlich die Freude, die hier so richtig hervordringt. Aber dann entdeckt man zwischen den Zeilen auch noch Tränen, dass Jesus weint. Und als drittes sehe ich einen Eifer, als Jesus die Händler und die Geldwechsler aus dem Tempel hinaustreibt. Und diese drei Eigenschaften, Freude, Trauer, Eifer, die finden wir bei allen Königen auf Erden und bei jedem von uns. Aber bei Jesus ist Freude, Trauer und Eifer irgendwie ganz anders gelagert. Und deshalb ist er der ganz andere König, und so möchte ich den Predigttext auch überschreiben: Jesus, der ganz andere König. Schauen wir zuerst auf seine Freude. Woran hat Jesus Freude? Er ist ein König, der seine Freude hat an den Geringen, an den Kleinen, an den Zerbrochenen, an den Zerrütteten, an den Verzagten, Bekümmerten. Er ist ein König, der sich des Geringen nicht schämt. Vielleicht wird es angedeutet in dem Esel, gell? Ein normaler König hätte meiner Meinung nach ja wenigstens ein Pferd genommen. Oder eine Karosse von Pferden mit Kutsche und allem drum und dran. Aber Jesus nimmt sich einen Esel. Ein Pferd wäre viel edler wie ein Esel. Wenn ihr auf dem Pferdl sitzt, dann habe ich Überblick, dann kann ich mich abheben, dann schaue ich runter auf die anderen. Ich war mal in München auf dem Marienplatz, da war eine Großkundgebung, da bin ich in Hugendubel, im ersten Stock, runtergeschaut und war schon ein imposantes Bild. Das war vor 15, 20 Jahren. Da war ein Einheitsbrei, die Köpfe waren alle auf einer Ebene. Nur zwischendrin waren diese berittenen schwarzen Sheriffs. Und die hoben sich deutlich ab. Und später bin ich neben einem von diesen berittenen schwarzen Sheriff gestanden, und wenn man da so hochguckt, wie der da so oben sitzt auf seinem großen Ross, auf seinem Pferd, da habe ich schon Respekt davor. Aber jetzt stell dir mal vor, so ein schwarzer Sheriff kommt auf dem Esel daher. Der wird überhaupt nicht ernst genommen. Und Jesus nimmt jetzt einen Esel, noch dazu ein Fohlen, das noch nie beritten wurde. Er geht ein totales Risiko ein, sich völlig zu blamieren. Was ist denn ein Esel? Wir sagen heute auch, du dummer Esel, gell? Und Vater Martin hat vor einiger Zeit im Gemeindebrief ein Artikel geschrieben, das erste Bild, das von Christus dargestellt wurde, es war eine Karikatur, und da hängt Jesus an einem Kreuz mit einem Eselskopf. Da stand drunter der Titel Alexemonos oder so ähnlich, betet seinen Gott an. Aber für den Herrn Jesus war dieses Tier keine Notlösung, sondern es war erfüllte Prophetie, es war Programm. Zacharia Kapitel 9, Vers 9. Da heißt es, juble laut, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt. Er kommt zu dir, ein Gerechter und Retter ist er, demütig, und er reitet auf einem Fohlen, auf dem Jungen einer Eselin. Warum ein Esel? Was sagt die Bibel über dieses Tier? Schauen wir mal in 2. Mose Kapitel 13. 2. Mose 13. 2. Mose 13, die Verse 11 bis 13. Da gibt der Herr dem Mose Anweisung, als sie noch in Ägypten sind, aber er gibt ihnen Anweisung, wie es sein soll, wenn sie in das Land Kanaan einziehen. Und dort soll es bestimmte Regeln und Satzungen geben. Und jetzt sagt er, wenn dich nun der Herr in das Land der Kanaaniter bringt, wie er es dir und deinen Vätern geschworen hat, und es dir gibt, so sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, also alle Erstgeborenen, sollst du für den Herrn aussondern, auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst, alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen, wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Die Stelle sagt, der Esel ist ein unreines Tier. Es wird verglichen mit den Menschen. Und wenn du dieses unreine Tier liebst, und wenn ein Israelit seinen Esel liebt und er möchte ihn haben bei sich im Haus und er möchte haben, dass dieser Esel für ihn arbeitet, dann muss er diesen Esel auslösen, und zwar durch ein Lamm. Und genauso soll es für die Menschen gelten. Gehen wir noch ein paar Seiten zurück in 1. Mose Kapitel 49. Da ist der alte Vater Jakob in Ägypten und er versammelt alle seine Söhne um sich. Und jetzt legt er nacheinander jedem seiner Söhne die Hand auf und gibt seinen Söhnen einen prophetischen Segen, weil er weiß, dass er nicht mehr lange lebt. Und dann kommt er zu seinem Sohn Judah. Und zu Judah spricht er jetzt Folgendes. 2. Mose 13, Vers 11. 1. Mose 49, Vers 10, Entschuldigung. 1. Mose 49, Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen. Zepter heißt die Königsherrschaft. Aber Juda war zu der Zeit noch kein König. Aber Jakob sagt prophetisch, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Also der Jakob sagt, aus deinem Stamm wird einmal der Schilo kommen, und Schilo bedeutet übersetzt so viel wie Messias, der Gesalbte, der Herrscher. Der wird aus deinem Stamm kommen. Aber was wird er tun? Und jetzt geht der Text weiter in Vers 11. Er wird sein Eselsfüllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Und er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel im Traubenblut. Das heißt im übertragenen Sinn, der Messias wird das unreine Tier lieben und er wird es auslösen und er wird es an seinen Weinstock binden. Und Weinstock ist in der Bibel ein Bild für unaussprechliche Freude und für Fruchtbarkeit. Das heißt, der Messias wird das Unreine, das Verachtete lieben, er wird es erlösen und er wird ihm Freude schenken. Das ist Gottes Plan mit denen, die verachtet, die verloren, die verabscheut sind. Und damit passt der Esel genau in das Regierungsprogramm von dem König Jesus. Jesus hat Freude an den Geringen, an den Schwachen, Zerbrochenen, von Menschen Ausgestoßenen, Kranken, Missachteten. Und wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann hat er Freude an dir. Lukas 19, Vers 10, das ist im gleichen Kapitel, wo der Einzug nach Jerusalem ist, das ist der Schlüsselvers, der das ganze Lukas-Evangelium zusammenfasst. Und dort heißt es in Lukas 19, Vers 10, denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt ja nicht, er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was edel ist, sondern das, was verloren ist. Das ist sein Programm. Wenn wir jetzt ins Matthäus-Evangelium gehen, ganz am Anfang, Matthäus ist das Evangelium, das Jesus vorstellt als den König. Betont Matthäus ganz stark. Und ganz am Anfang von seinem Evangelium steht die Bergpredigt, eine große Rede, die der König Jesus hält. Und wenn man so will, kann man sagen, die Bergpredigt ist das Grundsatzprogramm, das Regierungsprogramm von dem König Jesus. Aber wie fängt diese Bergpredigt an? Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen. Der Lukas hat eine ähnliche Predigt, nicht die gleiche, aber eine ähnliche. Dort wird sie auf dem Feld gehalten. Lukas fängt ähnlich an, aber er sagt nicht, glückselig sind die geistlich Armen, sondern er sagt, glückselig sind die Armen. Die materiell Armen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Das Wort glückselig bedeutet so wie ein Freudenaufschrei, gell? Mensch, was hast du für ein Glück, dass du arm bist? Nimm mal dieses Regierungsprogramm von dem König Jesus und geh damit nach Berlin ins Kanzleramt und sag, Frau Bundeskanzlerin, ich hätte da einen Vorschlag für Ihre Regierung. Also ein möglichst niedriges Bruttosozialprodukt, das wäre gut für unser Land. Je mehr Arme wir in unserem Land hätten, Mensch, das wäre ein Segen. Schon beim ersten Punkt würdest du auf der Straße landen. Unsere Welt hat andere Seligpreisungen. J.B. Phillips sagt, glückselig sind die, die ihre Ellbogen einsetzen, denn sie kommen in dieser Welt vorwärts. Glückselig sind die Abgebrühten, denn das Leben wird ihnen nichts anhaben können. Glückselig sind die, die sich beschweren, denn sie werden bekommen, was sie wollen. Glückselig sind die Arroganten, denn sie machen sich über ihre Sünden niemals Gedanken. Glückselig sind die Sklaventreiber, denn sie erzielen Ergebnisse. Glückselig sind die Wissenden, denn sie wissen, wie man seinen Weg macht. Glückselig sind die Unruhestifter, denn die Menschen nehmen von ihnen Notiz. Das sind die Seligpreisungen unserer Zeit. Die Gesellschaft von uns heute besteht auf dem Grundsatz, der Stärkere überlebt. Und das ist der gleiche Grundsatz der Evolution. Der Stärkere überlebt. Warum soll ich mich um die Zerbrochenen, Zerrütteten, um die Bekümmerten, um die Ausgestoßenen kümmern? Welches Grundsatzprogramm hast du für dein Leben? Angenommen, Eltern würden mit ihren Kindern folgendes Gebet lernen. Sie euch zusammensetzt und sagt, jetzt betest du mal für deinen Schulnachbarn. Und das Kind betet, Herr, schenk doch meiner Schulnachbarin oder meinem Schulnachbarn in meiner Klasse, schenk, dass sie bessere Noten schreibt wie ich. Ich glaube nicht, dass es Eltern gibt, die ihre Kinder solche Gebete lernen, oder? Natürlich wollen die Eltern auch, dass ihre Kinder die Guten und die Besseren sind in der Klasse. Da ist irgendwo bei uns eine Grenze erreicht. Aber ich möchte damit nur deutlich machen, wie anders Jesus ist als König und wie anders es sein wird in seinem Reich. Ein normaler König sucht sich die Reichen, die Gesunden, die Starken, die Durchschlagskräftigen. Aber Jesus hat Freude an den Armen, an den Schwachen, an den Zerrütteten, Gestörten, Verzweifelten. Der Paulus sagt im ersten Korintherbrief, schaut euch doch mal um in eurer Gemeinde. In Kapitel 1, Vers 26, schaut euch doch mal an, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Fleisch vor ihm rühme. Schaut euch mal den Triumphzug von Jesus an, der da nach Jerusalem zieht. Die Massen, die stehen an der Straße, aber die Leute, die Jesus unmittelbar begleiten, das ist schon eine recht illustre Gesellschaft. Da sind solche, die liefen ihr ganzes Leben lang mit Krücken. Vor ein paar Monaten sind sie Jesus begegnet, haben ihre Krücken weggeschmissen und jetzt hatschen sie Jesus hinterher. Schaut vielleicht noch ein bisschen komisch aus, weil sie erst einmal das Laufen wieder richtig lernen müssen. Das sind Blinde. Nach Markus 10 ist auch der Bartimäus dabei. Der hat erst vor ein paar Tage vorher in Jericho, hat er seine Augenbinde weggeworfen. Und jetzt rennt der Jesus hinterher. Und das schaut vielleicht noch ein bisschen gestört aus, weil er all die Eindrücke, die er jetzt sammelt, und er sieht die Burg in Jerusalem da vor sich, weil er das alles erst einmal richtig verarbeiten muss. Da begleiten Jesus einige Frauen, die sind im ganzen Land als Huren und Prostituierte verschrien. Da sind Leute dabei, die stinken nach Fisch. Und da sind Zöllner, die werden von den anderen wie Aussätzige behandelt. Und wahrscheinlich viele von denen, die an der Seite standen oder die Pharisäer, sagten, die Leute, die da mit Jesus laufen, das ist doch der Abschaum der Welt. Von wem lässt sich Jesus beeindrucken? Schau mal die Evangelien durch, von wem sich der Herr Jesus beeindrucken lässt. Lässt er sich von einem Pilatus beeindrucken? Von einem Herodes? Von einem Jahrtausendkaiser wie dem Augustus? Von der religiösen Führerschicht der Pharisäer und Schriftgelehrten? Verliert Jesus kein Wort. Das Einzige, was er über Herodes sagt, ist, dass er ein schlauer Fuchs ist. Aber Jesus ist beeindruckt von einer alten Witwe, von einer Witwe, die arm ist und ihre letzten zwei Schärflein in den Opferkasten wirft. Und er ist beeindruckt von Kindern. Die Jünger wollen die Kinder wegschicken und Jesus sagt ihnen, ihr müsst erst einmal werden, so wie diese Kinder. Jesus ist beeindruckt von einer Frau, die ständig im Ehebruch lebt, 5 zerbrochene Beziehungen hinter sich hat und sich am Ende einen Dreck drum schert, was die Leute von ihr denken. Und er ist beeindruckt von einem Oberzöllner, der sich nicht so dämlich vorkommt, wie ein kleines Kind auf den Baum zu kraxeln, nur um ihn zu sehen. Steht übrigens auch in Kapitel 19. Jesus sieht voller Achtung auf das Kleine, auf das Verachtete, auf das Zerbrochene. Und weißt du, ich schaue auch manchmal voller Abschaum oder voller Achtung, Verachtung auf mich. Und dann denke ich mir, jetzt bin ich schon so lang Christ, warum schmarotze ich immer noch im Sumpf der Sünde? Und dann schaue ich auf den Herrn und Heiland und sehe, wie er voller Achtung auf mich blickt. Und mich liebt, trotz meiner Schuld und meiner Sünde. Wenn ich die Evangelien zurückblättere von Kapitel 19, dann sehe ich, dass Jesus auch allmächtig ist. Er stillt den Sturm, er heilt aussätzig, er macht Blinde sehend. Er hilft Lahme wieder zu gehen, er speist 5000 mit ein paar Broten und Fischen. Er ist allmächtig, völlig allmächtig und trotzdem völlig demütig. Wir Menschen, wir bringen diese beiden Dinge nie auf eine Schiene. Ich garantiere euch, wenn einer hier unter uns sitzen würde, der allmächtig ist, dann wäre es mit seiner Demut vorbei. Aber Jesus ist allmächtig und trotzdem heißt es von ihm, gebeugt und sanftmütig reitet er auf dem Rücken einer Eselin. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit diesem Einzug in Jerusalem. Also mich macht der ganz, ganz froh. Weil ich weiß, in diese Gesellschaft, die da mit Jesus zieht, da passe ich auch gut rein. Da kann ich gut dabei sein. Ich weiß, dass ich kein Starker bin, ich weiß, dass ich ein Verlorener bin, aber weil Jesus die Verlorenen liebt, deswegen liebe ich diesen Zug. Mit den Kindern haben wir früher ganz oft das Lied gesungen, bist du groß oder bist du klein oder mittendrin, bist du dick oder bist du dünn oder mittendrin, Gott liebt dich. Egal wie du aussiehst, egal wie du dich fühlst, Gott liebt dich. Und ich glaube, es ist so wichtig, dieses Lied mit Kindern zu singen. Weil die Kinder und auch wir Erwachsene heute das gar nicht mehr so empfinden, weil uns die Welt ganz was anderes vermittelt. Das Lied von unserer Gesellschaft heißt, bist du stark und bist du gut? Bist du fleißig und bist du schön? Dann liebe ich dich. Du bist ihm nicht zu unbedeutend. Jesus liebt das Unbedeutende, er sucht es und möchte ihm Freude schenken. Wenn du an deiner Schwachheit leidest, an deiner Bedeutungslosigkeit, dann bist du bei ihm ganz richtig. Er möchte den Esel nehmen und möchte ihn an seinen Weinstock binden. Das war das Erste. Jesus ist ein König, der seine Freude hat an den Geringen. Jetzt nähert sich Jesus und die ganze Masse dem Stadttor von Jerusalem. Und ich stelle mir jetzt vor, irgendwo im anderen Stadtteil, da hört ein Römer, ein römischer Soldat von dem Tumult und er prescht hinüber auf die andere Seite mit seinem Pferd. Und was er da jetzt sieht, das kann er anfangs gar nicht so recht einordnen. Die Menschenmasse drängt sich durch das Stadttor. Aber eine Sache kommt ihm jetzt sehr eigenartig vor. Alle jubeln, alle schreien, alle sind gut drauf, nur eine Person weint. Und das ist der König selbst auf dem Esel. Vers 41. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Und das Wort, das hier für weinen steht, das meint nicht, dass ihm ein paar Tränen von den Augen kullern, sondern das griechische Wort, das hier steht, bedeutet ein Überfließen der Augen. Jesus kann sich nicht mehr halten, er hat einen Weinkrampf. Vielleicht haben es ein paar Jünger gesehen und würden ihn am liebsten fragen, Herr Jesus, warum weinst du jetzt? Schau, die ganze Welt liegt dir zu Füßen und du weinst. Wie soll man das einordnen? Und Jesus würde sagen, ich weine, weil ich kein Volk habe. Ich bin ein König ohne Volk. Die mir jetzt da zurufen, das ist nur ein Scheinvolk. In ein paar Tagen, 4 Tage später, werden genau diese gleichen Leute ganz etwas anderes schreien. Und das ist der zweite Punkt. Jesus ist ein König, der kein Volk hat, der mit Tränen sein Volk sucht, der mit Tränen um sein Volk ringt, um ein Volk zu bekommen. Und das unterscheidet ihn wieder von den normalen Königen. Ohne Volk kann normalerweise kein König bestehen. Es ist doch so, dass in der Regel erst einmal ein Königsanwärter viel Volk auf seiner Seite haben muss, damit er überhaupt als König eingesetzt wird. Aber Jesus hatte kein solches Volk. Er kam einsam in die Welt und ging wieder einsam aus der Welt hinaus. Einige Tage später, nach dem Einzug, 4 Tage später, steht Jesus vor Pilatus und die haben ein interessantes Gespräch, gell? Der Pilatus fragt ihn dann plötzlich, bist du der König der Juden? Dann reden die beiden ein bisschen hin und her und später fragt der Pilatus noch einmal, bist du also ein König? Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König, dazu bin ich geboren und in diese Welt gekommen. Vielleicht hat der Pilatus sich jetzt in Gedanken gefragt, aber wenn du der König der Juden bist, wo ist dann dein jüdisches Volk? Die da draußen auf dem Platz, die schreien auf jeden Fall alle nach Barabbas. Und die sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Johannes sagt, er kam in sein Eigentum, er kam in sein Königtum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Lukas 19, Vers 44, der zweite Teil, drückt das Gleiche aus, wo Jesus sagt, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Der König Jesus ist gekommen, um sein Volk heimzusuchen, das heißt, er möchte es nach Hause bringen. Er möchte es in sein Königreich führen. Aber das Nachhausebringen ist an eine Bedingung geknüpft. An welche? Steht im Schlüsselvers Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist der Haken, das ist die Bedingung. Nur die Menschen, die wissen, dass sie ohne Jesus verloren sind, nur die sind sein Volk. Die anderen gehören nicht dazu. Und das ist eine wichtige Grundbedingung. Bevor ich Jesus ehren kann als meinen König, muss ich ihn kennenlernen, muss ich ihn persönlich in meinem Herzen haben als meinen persönlichen Heiland und Erlöser. Das eine geht ohne das andere nicht. Ich kann nicht die Krone haben ohne das Kreuz. Wenn er nicht der ist, der dich aus dem Sumpf der Sünde herausgezogen hat, dann kann er auch nicht dein König sein. Und deswegen gibt es viele am Ende, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen? Und Jesus sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Ihr wolltet mich als König, aber ihr wolltet mich nicht als Heiland. Ihr wolltet mich nur, um euch selbst stark zu machen. Und das weiß Jesus jetzt, wo er auf die Menschenmasse schaut. Die wollen ihn nur als König haben, der sie von dem Römern befreit. Der ihnen zu essen gibt, wie bei der Speisung der 5000. Der sie gesund macht von ihren Krankheiten, von ihren seelischen Leiden. Sie wollen einen, der bewirkt, dass ihr Leben besser funktioniert. Nur so kann man erklären, warum die gleichen Menschen 4 Tage später schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und das ist eine Frage, die du dir selber jetzt auch stellen musst. Was willst du von Jesus? Willst du ihn, damit du besser in deinem Leben zurechtkommst? Willst du Jesus, damit du weniger sündigst? Willst du Jesus, damit du heiliger lebst? Das ist im Grunde verkehrt. Weil dann sitzt du auf dem Thron. Und du willst Jesus dafür gebrauchen, benutzen, damit du heiliger, damit du mit weniger Sünde lebst. Darum geht es in erster Linie ja gar nicht. Glauben wir nur für uns? Glaubst du nur für dich, für deinen Egoismus? Hält deine Begeisterung nur so lang, solange du was von Jesus erwarten kannst? Oder hält deine Begeisterung und deine Nachfolge auch, wenn es ganz schwer wird? Und wenn du absolut nichts mehr von Gott bekommst, bist du dann noch dabei? Wenn ich eine Predigt schreibe oder eine Bibelarbeit, eine Ausarbeitung oder Arbeit, dann schaue ich immer so peinlich genau, dass die Personalpronomen, also die Fürwörter, die sich auf Jesus beziehen, dass ich die auf dem Blatt unbedingt immer groß geschrieben habe. Gell? Das heißt, und er ging in den Garten, dann muss er groß sein. Und wenn das nicht der Fall ist und ich bemerke das, dann gehe ich mit meinem Cursor gleich wieder dahin zurück und bessere das aus, damit er groß geschrieben ist. Und ihn und ihm und sein. Aber da hat mich mein Herr auch ermahnt und hat gesagt, George, warum bist du an diesem Punkt so penibel? Sag mal, bin ich in deinem Herzen auch so groß geschrieben? Und ich musste dann sagen, nein, Herr, in meinem Herzen sind oft die Worte mein, ich, mir, da sind die Worte oft noch sehr groß geschrieben. Es war damals wie heute, Jesus hatte viele Mitläufer, aber wenig Nachfolger. Mitläufer wollen die Krone, aber die Nachfolger nehmen auch das Kreuz. Vor der Krone steht immer das Kreuz. Und Jesus lässt es hier zu, dass ihn zuerst die Jünger und dann die Menschenmassen zujubeln, obwohl er wusste, dass das später keiner mehr tun wird, nicht einmal seine Jünger. Und das nehmen die Pharisäer und Schriftgelehrten zum Anschluss und sagen, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und Jesus sagt in Vers 40, Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Was meint Jesus damit? Mit den Steinen. Ich denke, Jesus zieht gerade nach Jerusalem hinein und was er vor Augen hat, sind die großen Stadtmauern Jerusalems. Und er sieht die großen Steine, mit denen die schönen Häuser in Jerusalem gebaut sind. Und jetzt bekommt er gleichzeitig diesen prophetischen Blick und wo er sagt, wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Und genau das passiert 70 Jahre oder 50 Jahre später, dass die Menschen in Jerusalem schweigen, dass sie diesen Jesus nach wie vor nicht wollen, obwohl seine Jünger die gleichen Wunder tun. Und dann passiert genau das, dass die Steine anfangen zum Schreien, weil die Römer diese Stadt überrennen. Und kein Stein bleibt auf dem anderen. Und genau das deutet Jesus hier an in Vers 43. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten. Und genau so haben es die Römer gemacht. Sie haben erst einmal die Stadt umlagert mit einem Wall, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du den Tag deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und Israel wird sozusagen ausgemerzt und es gibt fast an die 2000 Jahre keinen Staat Israel mehr. Jesus sagte mal im Matthäus-Evangelium, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken sammelt unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, deshalb wird euer Haus euch öde gelassen werden. Jesus kam als König auf diese Welt und er hatte kein Volk. Und am Tag seiner Auferstehung, da war ein kleines Häuflein von 120 Leuten im Obergemach. Und er nimmt sie jetzt nicht mit in den Himmel, sondern er lässt sie auf der Erde und gibt ihnen einen Auftrag. Und wie lautet der Auftrag? Der Auftrag lautet, geht hin, sucht mir ein Volk. Geht hin an die Hecken und Zäune, nicht in die Paläste, aber geht hin an die Hecken und Zäune draußen an der Straße und sucht mir ein Volk, bis ich als König wiederkomme. Und das ist Mission. Mission heißt, dass wir jetzt ein Volk für unseren König suchen. Und da frage ich auch wieder uns, bist du dabei? Bist du dabei, diese Woche für deinen König ein Volk zu suchen? Jesus ist ein König, der seine Freude hat an den Geringen, an den Kleinen. Er ist ein König, der mit Tränen sein Volk sucht und weint darüber, traurig ist darüber, wenn er abgelehnt wird. Und das Dritte, was wir sehen, Jesus ist ein König, dem der geistliche Zustand wichtiger ist als der politische. Es ist ihm der innere Zustand wichtiger als der äußere. In Markus 11, das ist die Parallelgeschichte, da heißt es, und Jesus zog in Jerusalem ein und in den Tempel. Ein normaler König wäre jetzt zum Regierungspalast gezogen. Aber Jesus zieht schnellstens in den Tempel. Im Regierungspalast, da war man verantwortlich für die äußere Ordnung, der Tempel ist verantwortlich für die innere Ordnung. Ein normaler, guter König kann immer nur äußeren Frieden schaffen, einen politischen Frieden, aber Jesus geht es zuerst um deinen inneren Frieden. Um deinen geistlichen Zustand. Wenn sich Menschen in ihrem Herzen Frieden schenken lassen, erst dann kann der König auch ein äußeres Friedensreich aufrichten. Was wurde im Tempel gemacht? Da wurde geopfert, es wurde die Schuldfrage gelöst. Da wurde angebetet. Der Tempel war ein Ort meiner Beziehung zu Gott. Und deswegen ist Jesus jetzt so erregt über den desolaten Zustand dort und er schmeißt die Geldwechsler und die Händler raus. Jesus geht zuallererst immer um deinen geistlichen Zustand. Wie ist es bei dir? Worum geht es dir in deinem Leben primär? Ja, welchen Beruf soll ich jetzt erlernen? Auf welche Schule soll ich denn mein Kind schicken? Wie läuft es denn jetzt im Geschäft? Welchen Anzug soll ich mir besorgen für die Hochzeit? Aber Jesus fragt immer zuerst, wie steht es denn um deine innere Beziehung zum Vater? Wie schaut es da aus? Die innere Reinheit ist ihm viel wichtiger als dein äußeres Wohlergehen. Und dafür eifert Jesus und dafür war er bereit, ans Kreuz zu gehen. Jesus klagt in Vers 42 und damit schließe ich jetzt ab. Ach, wenn du doch erkannt hättest, wenn doch auch du erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Ich frage dich, hast du das erkannt, was zu deinem Frieden dient? Wenn du das wirklich erkannt hast, was zu deinem Frieden dient, warum lebst du dann nicht danach? Jesus ist ein anderer König und er hat andere Prioritäten als normale Könige. Er hat seine Freude an den Geringen. Er sucht sein Volk mit Tränen und ist traurig darüber, wenn er abgelehnt wird. Und er ist ein König, dem der innere Zustand immer wichtiger ist als der äußere. Freude, Trauer, Eifer. Und diese drei Dinge gibt es bei jedem von euch auch, bei jedem von uns. Fragt sich nur, ob sie bei dir richtig gelagert sind. Worüber freust du dich? Hast du Freude über die Schwachen, über die Verzagten, die am Rande stehen, die wissen, dass sie verloren sind und einen Heiland brauchen? Worüber trauerst du? Bist du traurig darüber, dass so viele Menschen heute Jesus als König ablehnen? Und wofür eiferst du? Ist der Eifer für deinen inneren Zustand, für deine Beziehung zu Gott, ist dir dieser Eifer wichtiger als für irgendwelche äußeren Dinge? Ich bin überzeugt, wenn diese drei Dinge, Freude, Tränen, Eifer, bei uns richtig gelagert sind, dann haben wir Wachstum in der Gemeinde. Inneres und äußeres Wachstum. Amen.